Pia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Im Studio für euch sind Julia und Eveline. Und heute mit einem Thema, das uns gerade besonders beschäftigt, aber wo wir auch aus dem Bekanntenkreis und auch von Hörerinnen immer wieder hören, dass es da eine große Verunsicherung gibt, einen großen Bedarf darüber zu sprechen und darüber nachzudenken. Und zwar das Thema Geburt und Wochenbett während Corona, Geburt in Zeiten von Corona. Das ist auf jeden Fall ein Thema, über das das vielen Kopfzerbrechen bereitet und auch Sorge. Und aber wir haben auch festgestellt, dass gerne Mütter auch drüber nachdenken, wie es bei ihnen so war, die vielleicht jetzt gerade gar nicht davon betroffen sind. Ne, Julia, du hast ja mal in deinem Freundeskreis so rumgefragt.
Genau, also irgendwie, viele haben sich zurückerinnert und ich meine, viele haben uns dann unmittelbar wirklich Sprachnachrichten geschickt und vor allem sind es, glaube ich, alles Leute, wenn ich jetzt kurz überlege, die nicht schwanger sind, wie wir aktuell, sondern die sich daran erinnert haben, was ihnen einfach gut getan hat während der Geburtsvorbereitung, während der Schwangerschaft, im Hinblick auf die Geburt, und auch im Wochenbett und so, da einfach so aus dem Nähkästchen geplaudert, Erfahrungen abgefragt irgendwie. Da war der Rücklauf echt gut.
Also. Genau, weil das war eben auch das Ziel, mal zusammenzutragen, was fällt uns so ein, was fällt unseren Freundinnen und Bekannten so ein zum Thema, was hat euch geholfen, was hat euch unterstützt in dieser eh schon schweren Zeit. Also Geburt und Wochenbett ist einfach eine ziemliche Ausnahmesituation. Was hilft, was sind Dinge, die man machen kann, die einen unterstützen können. Und gerade jetzt ist es vielleicht ganz gut, ein paar Dinge an der Hand zu haben, weil jetzt einfach auch alles ganz anders läuft. Und wir starten auch gleich mit einem Ton einer Hörerin, die was erzählt hat zum Thema, was hat ihr geholfen bei Geburt und Wochenbett.
Genau, die ist lustigerweise eine ehemalige Bekannte aus unserem alten Kindergarten und die wir dann über den Podcast, über Instagram wiedergefunden haben und so. Also ganz schön einfach so.
Die Schwangerschaft mit unserer ersten Tochter war unkompliziert. Ich habe mir keine großen Sorgen und Gedanken gemacht. Den Geburtsvorbereitungskurs habe ich besucht, weil man das halt so macht. Dort wurden bestimmte Themen angesprochen. Ich kann mich aber im Nachhinein überhaupt nicht daran erinnern, ob Alternativen aufgezeigt wurden. Diese Alternativen, die habe ich erst kennengelernt nach der Geburt, nachdem ich durch Stillprobleme auf die Beratungsstelle für natürliche Geburt und Elternsein in München aufmerksam wurde und dort hinkam. Und dort habe ich dann Frauen und Familien kennengelernt, die andere Geburtserfahrungen gemacht haben. Und über diesen Austausch habe ich erst kennengelernt, was es alles für Alternativen gibt. Und da liegt für mich der Schlüssel, dass man das sich für sich Passende finden muss. Manche Dinge werden so alternativlos im Mainstream dargestellt, sind es aber nicht. Und es geht darum, das Passende zu finden. Und für mich war der Weg, den Austausch mit anderen zu suchen, mit Familien und vor allem mit Frauen, die in genau der gleichen Lebenssituation sind wie ich. Und darüber habe ich unheimlich viel kennengelernt und erfahren, was ich vorher so nicht wusste. Und sicher gibt es auch ganz gute Bücher, die ich damals aber auch alle nicht kannte, die ich dann erst wieder durch den Austausch kennengelernt habe. Und das würde ich mir für jede Frau wünschen, dass wirklich sie die für sich passende Geburtsumgebung und die für sie passende Wochenbettbetreuung findet.
Ja, finde ich total spannend bei ihr, dass sie im Endeffekt, weil oft ist es ja so, wenn ich jetzt an meine beiden Schwangerschaften und Geburten, die jetzt schon zurückliegen, denke, da habe ich mich bei der allerersten eigentlich so am allermeisten informiert. Und ich finde es voll lustig oder voll spannend halt, dass sie im Endeffekt dann gemerkt hat, das war noch nicht so ganz stimmig, da hat irgendwas einfach noch gefehlt und sich dann einfach für die zweite noch Unterstützung halt gesucht hat und so, und die dann auch gefunden hat. Finde ich total gut. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du jetzt an deine erste Schwangerschaft denkst, Eveline, und jetzt im Hinblick auf die zweite. Also hattest du das Gefühl, du hattest die passende Umgebung, einen adäquaten Support?
Also ich habe mich bei der ersten Schwangerschaft definitiv zu 99%, glaube ich, orientiert an Freundinnen, die das Ganze schon hinter sich hatten und mir halt erzählt haben, also sowohl die Klinik, die ich ausgesucht habe, das war ein Tipp von Herzen von einer meiner engsten Freundinnen, über wie wird das Wochenbett und pass auf dich auf und übernimm dich nicht und all diese Tipps, würde ich sagen, kamen definitiv aus dem Freundeskreis. Ich glaube, das ist auch so der Klassiker. Genau. Und jetzt, als ich in der Sendungsvorbereitung diesen Ton gehört habe, habe ich mir schon gedacht, ach cool, dass es sowas gibt, das klingt total gut. Also was mir sehr geholfen hat, war auch dieser Austausch, dann nachdem meine Tochter auf der Welt war, in so einer Babygruppe, die ja immer so verschrien sind so ein bisschen und viele Klischees stimmen auch. Aber ich glaube, um zu überleben, macht man da halt so einige Kompromisse und um auch halt einfach mit Leuten mal zu sprechen, die einen nicht ansabbern und in ganzen Sätzen antworten, ist man halt in dieser Elternzeit auch froh, wieder mit sich austauschen zu können. Und wenn man da Glück hat und coole Eltern am Start sind, fand ich das sehr hilfreich. Aber das war natürlich nach der Wochenbettzeit. Also ich glaube, der Austausch ist immer wichtig.
Voll.
Man muss halt nur gucken, dass man sich nicht verrückt machen lässt von zu vielen unterschiedlichen Meinungen.
Ja. Also ich glaube, das mit dem Austausch, da gebe ich dir völlig recht. Also ich hatte das, glaube ich, gar nicht bei mir bei der ersten Schwangerschaft. Bei mir gab es keine Mütter im Freundeskreis so, also bis auf eine oder so vielleicht. Ansonsten war ich da eher so der so die erste halt, die dann irgendwie Mama geworden ist. Und deswegen musste man sich das sowieso anhand von, was braucht man alles für eine Geburt, einen Geburtsvorbereitungskurs, da triffst du dann die anderen Erstlingsmamas und so. Mhm. Und jetzt mit dieser Beratungsstelle ist total cool, weil genau da habe ich ja die Andrea auch kennengelernt, die wir jetzt dann noch im Interview hören und so, weil ich bei ihr den Geburtsvorbereitungskurs fürs zweite Kind ja gemacht habe. Was viele, glaube ich, beim zweiten Kind machen, einfach keinen Geburtsvorbereitungskurs mehr. Und mir ging es halt einfach darum, dass diese zweite Schwangerschaft ja so ganz anders ist als die erste, weil du halt ja schon einen kleinen Zwerg hast und keine Zeit mehr für dich selber und so. Und mir ging es einfach nur darum, einmal in der Woche mir die Zeit zu nehmen. Ich glaube, es waren noch irgendwie nur so 4 oder 6 Termine, sich halt mit mir und mit der zweiten Schwangerschaft jetzt auseinanderzusetzen. Mhm. Und so, genau. Und da hat man aber total schnell gemerkt, dass dieser Austausch auch wieder gut war, weil die Gedanken natürlich dann wieder ähnliche waren, weil es halt explizit dann ein Vorbereitungskurs war fürs zweite Kind und so. Genau.
Ja, Julia hat es ja schon angekündigt. Wir hören jetzt ein Interview mit Andrea. Sie ist Doula. Und das ist tatsächlich was, worüber ich mir jetzt auch Gedanken gemacht habe, für die zweite Geburt. Meine erste war ja nicht so besonders schön und ist dann im Kaiserschnitt geendet, weil es einfach nicht anders möglich war. Ich hatte quasi einfach, ich glaube, man nennt es Geburtsstillstand, beziehungsweise der Muttermund hat sich nicht ausreichend geöffnet. Und ich bin tatsächlich sehr stark am Überlegen, ob ich jetzt einfach einen geplanten Kaiserschnitt mache beim zweiten, weil ich mir denke, diese 27 Stunden Wehen davor kann man sich auch einfach sparen. Ich glaube, ich verdränge einfach auch unterschiedlichste Alternativen zugunsten dessen, dass ich einfach sagen will, das Thema ist erledigt, ich mache das jetzt so, passt schon, muss ich mich nicht weiter damit befassen. Und dieses Doula-Thema war dann im Zuge dessen aber wirklich was ich mir überlegt habe, das ist das, glaube ich, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was mir tatsächlich vielleicht hilft, jemanden 1:1 am Start zu haben, der mich unterstützt, der da ist, der meine Bedürfnisse auch kennt und irgendwie so ein bisschen motiviert, anfeuert, wie auch immer, weil ich finde, das Mentale ist so ein riesen, riesen, riesen Thema beim Thema Geburt. Wir hören jetzt einfach mal rein. Julia hat sie im Vorfeld interviewt.
Andrea, also ich habe ja einiges auf der Homepage von der Herbelstraße noch zu dir gelesen. Magst du dich aber vielleicht selber einfach einmal kurz vorstellen?
So, ich bin mein Name ist Andrea Singer. Ich bin in der Herbelstraße tätig, hauptsächlich da in der Fachstelle für Pränataldiagnostik und bei belasteter Schwangerschaft, wo eben Frauen dann kommen, entweder bei beunruhigenden Befunden oder Informationen brauchen, wenn es mit Pränataldiagnostik im Zusammenhang ist, oder aber wenn sie ihre Schwangerschaft auch als schwierig oder belastend oder einfach gerne mit jemand begleitet werden möchten. Mhm. Genau, das mache ich und dann gebe ich auch Geburtsvorbereitungskurse da in der Herberstraße und ansonsten bin ich auch noch Doula und gehe häufig mit Paaren oder auch mit der schwangeren Frau in die Klinik oder auch zu Hausgeburten oder Geburtshausgeburten begleite die als Doula.
Jetzt hast du ja schon das Stichwort gegeben, darum, das interessiert uns ja auch brennend, weil wir uns damit noch nicht so gut auskennen. Was genau ist denn eine Doula und wie bist du sozusagen dann auch eine gewordene?
Doula ist eine nichtmedizinische Person, Frau, die selber auch geboren hat und die eben bei uns die Weiterbildung auch gemacht hat oder auch bei anderen Institutionen. Die ist für die Frau da, beziehungsweise für das Paar. Man lernt sich in der Schwangerschaft kennen. Alle individuellen Sachen, die die Frau sich wünscht für eine gut gelingende Geburt oder auch schon mal nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat, bespricht man vorher, lernt sich eben kennen. Alles, was da noch getan werden kann vorher, um ein bisschen eine Beruhigung reinzubringen oder auch einfach gut miteinander warm zu sein. Genau, da lernt man sich kennen. Mhm. Danach ist man in der Bereitschaft und dann zur Geburt geht man praktisch, kann man von der ersten Wehe bis zur Verlegung auf die Wochenbettstation ist man als Doula dann dabei. Da kann man erst noch zu Hause sein vielleicht oder man trifft sich erst im Krankenhaus und bleibt bei der Frau im Raum, wenn die das möchte. Mhm. Also es ist eine kontinuierliche Begleitung, die dann sehr unterstützend sein kann. Wobei die Doula hat jetzt überhaupt gar keine medizinische Aufgabe. Also soll auch keine Hebamme ersetzen oder irgendwie eine Alleingeburt da auf den Weg bringen, sondern sie ist wirklich nur, was heißt nur, sie ist einfach wie die, ja, wie ein Engel an der Seite der Frau, die einfach drauf schaut, was braucht die Frau jetzt genau.
Und über die Schwangerschaft dann auch oder über die Geburt sozusagen auch hinaus, oder? Also ist dann auch nach der Geburt, ist man dann auch noch irgendwie als Ansprechpartnerin da?
Ja, klar. Also da hat man ja vorher die Gespräche. Dann für die Geburt ist man immer dabei und im Nachgang hat man auch noch ungefähr 2 Treffen, wo man nochmal drüber spricht, zumindest eins, wo man dann entweder gleich nach der Geburt nochmal ein paar Tage nachher oder auch ein paar Wochen später dann nochmal kommt, um das nochmal zu sortieren, was ist denn da jetzt gut gelaufen oder was war vielleicht gar nicht so gut von den Bedingungen oder was hätte es doch noch gebraucht. Also, aber oft ist es so ein Verstärken von, was man eigentlich als positiv erlebt hat.
Du hast es ja gerade schon gesagt, also eine Doula ist eine nicht medizinische Person. Damit ist sie ja auf jeden Fall, das grenzt sie ja schon von der Hebamme sozusagen ab. Aber es ist trotzdem Schwangerschaftsbetreuung, Geburt, Wochenbett und so. Was sind denn so, also wodurch würdest du denn sagen, unterscheidet sich die Doula auf jeden Fall auch noch ganz klar jetzt von der Hebamme?
Genau, also man hat eben nicht, eine Doula würde jetzt keine medizinische Schwangerenvorsorge machen. Mhm. Die ist dafür nicht qualifiziert, aber sie ist für alles, was eine Frau beunruhigt oder wo die so eine wie eine Freundin, da, also mehr als eine Freundin eigentlich, weil die natürlich schon sehr viel Wissen und Erfahrung hat, auch mit Schwangerschaft und Informationen hat und das sehr gutes begleiten kann, also eher eine Begleitung, aber eben im eher auf einer psychischen und psychosozialen Ebene. Aber jetzt, wenn die Frau jetzt, sage ich mal, irgendwelche Beschwerden hat oder einen Blasensprung oder sowas, dann ist natürlich klar, dass das eine Hebamme machen soll, beziehungsweise wenn sie irgendwie nicht mehr im Hebammenbereich ist, sogar Ärztin. Und das würde ich auch immer kooperativ begleiten, also nie da über die Grenze einer Doula hinaus, sondern so, dass die Frau eben eher beruhigt ist und auch mit gutem Gefühl dahin geht. Und wenn sie das nicht hat, wird die Doula vielleicht auch mitgehen und das dann auch nochmal mit der Frau besprechen, aber ohne jetzt irgendwie direktiv darauf einzuwirken, wie es jetzt aus medizinischer Sicht kann die Doula das gar nicht beurteilen. Also ist einfach sehr, sehr für die Seele da oder auch für das Paar.
Mit welchen Themen kommen denn dann Frauen auf dich zu während der Schwangerschaft? Also du hast ja vorhin schon so ein bisschen was angesprochen irgendwie, aber es ist eben für die Seele sehr, eine sehr emotionale Beziehung, sag ich dann einfach mal. Genau, was sind denn dann so Themen, die...
Ja, also entweder das Leid oder manchmal ist es einfach die Frauen auch bei der ersten Schwangerschaft, die sind schon teilweise informiert, dass sie eben nicht eine kontinuierliche Begleitung im Krankenhaus kriegen, dass da zwar eine fachkundige vielleicht auch sehr kompetente und freundliche Hebamme ist, aber die haben halt eben sehr wenig Zeitkontingent. Und deswegen kommen die dann schon mal auf uns, auf die Doula zu und sagen, ja, ich hätte aber gern, dass jemand immer da ist für uns oder zumindest so, soweit ich das möchte, für uns da sein kann und einfach mit uns ist, mit mir ist, auch Massagen machen kann, Anleitung, also, oder Gebärpositionen unterstützen, die Atmung begleiten kann. Alles, was so an Kleinigkeiten ist, muss ich mal lüften oder die mit Worten unterstützt, auch bestärkt, also wie gut sie es macht und lobt. Also das ist ja alles, was in der Eröffnungsphase eigentlich nie im Krankenhaus wirklich gewährleistet. Also es kann eine Hebamme einfach nicht mehr leisten oder wenn, dann nur sehr punktuell. Mhm. Das wäre nochmal eine Sache bei der ersten Erstschwangerschaft oder Erstgeburt, bei Zweitgeburten oder Mehrgeburten ist es oft so, dass die Frauen eben schon schwierige Erlebnisse im Krankenhaus oft hatten, sich sehr, sehr, sehr allein gefühlt haben. Das war dann der Hauptgrund, warum sie sich auf sehr viel Interventionen eingelassen haben, sage ich mal. Und dann nachher waren sie gar nicht mehr mächtig, selber was zu bestimmen, weil dann kommt eins aufs andere, weil hat man mal irgendwie ein bestimmtes Schmerzmittel, dann ist man auch nicht mehr so in der Lage, da irgendwie jetzt nochmal aktiver zu werden. Oder also das sind dann oft häufig schon eher schwierige oder sogar sehr traumatische Erlebnisse, die dann Frauen zu einer Doula bringen, wo man dann besprechen muss, ob man das, es ist ja nicht so, dass man das für die Frau machen kann, die Geburt, aber was braucht die jetzt wirklich, was hat sie für einen Wunsch an Begleitung, wie kann ich die, was hätte die eigentlich gebraucht, vielleicht einfach nur, dass jemand ihr zuspricht oder sie unterstützt bei Gebärpositionen oder ihr Sachen erklärt, weil die Hebamme einfach da, sage ich mal, relativ wortkarg manchmal ist. Oder man weiß gar nicht, warum muss ich jetzt das und das machen? Warum muss ich jetzt zum Beispiel nur, darf ich nur noch im Bett liegen? Warum kann ich nicht mehr aufstehen und mich nur mal abstützen oder so? Oder warum geht das jetzt nicht mit der Badewanne? Hatte ich doch eigentlich als Plan? Oder also dann kommt halt die Frau schon durchaus auf eine Doula zu.
Also du würdest auf jeden Fall sagen, es gibt dann durchaus Frauen, die wirklich regelrecht, wie soll ich sagen, Angst haben einfach vor einer zweiten Geburt, oder? Weil die erste einfach
Ja, also nicht alle. Und der dritte Klientel ist natürlich auch ganz schön, wenn man einfach sagt, ja, es ist ja eigentlich rund gelaufen, aber jetzt kriegen wir das zweite Kind, es kann, ist gar nicht sicher, ob der Mann dabei sein kann und außerdem hätte ich mir einfach noch mehr gewünscht und außerdem hätten wir uns vielleicht ein bisschen abwechseln können mit dem Mann oder ich möchte einfach ein bisschen aktiver noch sein, ich möchte einfach mehr Anleitung oder mit dem Atmen, das war irgendwie blöd, dass ich da keine Begleitung hatte, das möchte ich einfach ein bisschen vertiefen, das kann man dann im Vorfeld schon machen, also als vor der Geburt und für die Geburt selber weiß man halt ganz einfach, man hat da jemand völlig Erfahrenen dabei, der einen da so durchschaukelt quasi durch die Geburt, durch die Geburt. Durchcoacht, genau.
Du hast es vorhin schon ganz schön mal angesprochen, das Thema, also fremdbestimmt, selbstbestimmt so ein bisschen. Ich habe das auch irgendwo gelesen, also dass eine Doula halt irgendwie ja halt dafür da ist, auch dass halt eine Geburt in Geborgenheit und Würde halt sozusagen stattfinden kann. Wie sieht denn so eine Geburt deiner Meinung nach aus? Also oder was genau, wie soll sie nicht aussehen, weißt du? Also
ja, also es ist einfach total wichtig, dass die, finde ich jetzt, dass die Frau auch, es gibt, dass die auch im Krankenhaus wirklich die Möglichkeit hat, in ihrem Tempo mit ihren speziellen Wünschen gesehen zu werden und nicht einfach nur eine Routine an ihr durchgeführt wird. Das wird, muss ja zum Teil durchgeführt werden, wie Vaginaluntersuchungen, das CTG oder als Routine immer nur PDAs als Schmerzmittel zu geben, weil das halt einfach sehr viel Arbeitserleichterung auch zum Teil ist. Für das Personal ist ja klar, wenn die viele Geburten haben, aber Würde, finde ich, ist, dass man auf die Wünsche wirklich auch von der Frau und auch von dem Paar eingeht und schaut, was will sie denn, was hilft ihr denn jetzt? Oder sie auch wahrnimmt, indem, das ist schmerzhaft, zeitweise, klar, das möchte ich ja gar nicht beschönigen, aber was braucht sie jetzt? Und es dann möglichst da mitzugehen mit ihr und das im Zwischenmenschlichen auch zu erfüllen, was dann, das kann man auch mit der Zeit dann als Doula. Manchmal kommen auch bei der Geburt irgendwelche Themen, die vorher gar nicht so im Gespräch noch gar nicht keine Wichtigkeit hatten. Und da kann man sich halt wirklich schon, da hat man halt schon sehr viel Zeit meistens, gerade bei den Erstgebären, mhm. weil die Geburt dann ja doch etwas länger meistens dauert, wo man sich so total drauf einschwingen kann mhm. und ihr wirklich ablesen kann, was braucht sie jetzt, sowohl körperlich oder auch vom Sprechen her mhm. oder mal nochmal rausgehen oder einfach frische Luft, braucht sie was zum Trinken. Also es sind sehr, sehr viele praktische Sachen, aber es mhm. sind auch so Sachen, die man auch natürlich fragt, weil man kann auch als Doula keine Gedanken lesen, aber was braucht sie denn jetzt? Mhm. Was wäre denn jetzt lieber? Oder der Mann kann auch sehr gut eingeschlossen werden, finde ich, weil der fühlt sich auch sehr viel sicherer, wenn er weiß, ja, gut, da ist es wohl gut, wenn ich jetzt da mal eine Zeit lang meine Hand hinlege und mhm.
Genau, das fände ich auch noch einen total interessanten Aspekt. Also wie jetzt, wenn ich mir das, also ich habe ja auch so meine Geburten jetzt im Kopf und wenn ich mir das dann jetzt so vorstelle, also wie würdest du denn so die Beziehung von dir jetzt als Doula dann zum Partner von der Frau beschreiben oder auch zur Partnerin? Es gibt ja auch, also
Also das ist ja total wichtig, dass man sich im Vorfeld auch schon mal kennenlernt, weil das Wichtigste ist, dass der Partner sich das, oder mit auch wichtig, wenn die Doula mit dem Partner mitgeht, dass der Mann eben die Doula auch für sich, also dass es passt, die Chemie.
Ja.
Also ich kann mich auf so ziemlich jeden Mann einstellen, aber umgekehrt sollte es so sein, dass der einfach, dass da nicht irgendwelche Trigger bei dem sind oder dass da irgendwelche Erinnerungen sind, wo er denkt, ja, ist ja wie meine Tante oder irgendwas, irgendeine negative Erinnerung dann, oder er hat sowieso Widerstände gegen eine Doula, weil er vielleicht denkt, da bin ich ja nur das fünfte Rad am Wagen, das überhaupt nicht stimmt, weil das ist ja klar, dass der Partner da wahnsinnig wichtig ist für die Geburt, für die Frau, von dem Emotionalen her. Nur, dass er sich nochmal sicherer fühlen darf, weil er einfach weiß, wenn er selber gar nicht mehr genau, er kann ja nicht die Details wissen, dass er einfach da jemand hat, der auch mal irgendwie sagt oder zeigt, so ist ja eigentlich normal oder probier doch mal das aus und ihn da mit, also einfach begleitet auch. Mhm. Also,
da hast du wahrscheinlich schon beides erlebt, oder? Also sowohl die eine Erfahrung gemacht als auch die andere wahrscheinlich, oder?
Also wenn man sich kennenlernt und also wenn man jetzt im Vorgespräch lernt man, sollte man ja den Mann zumindest auch kurz kennenlernen als Doula, dann kann man schon einschätzen, wo sind dann so seine, was sind denn die Vorbehalte? Mhm. Weil der hat oft Angst, ja, und wie reagiert das Krankenhaus, wenn wir da zu dritt auflaufen? Oder wie ist es dann, bin ich dann überhaupt noch wichtig? Also das konnte ich bisher eigentlich so ziemlich allen, ich kann mich eigentlich nur an einen Fall erinnern, wo der Mann dann wirklich gesagt hat, na, entweder ich oder sie. Und dann ist ja klar, dass man als Doula, ist ganz wichtig, dass man das auch würdigt, dass das Paar ist natürlich das Allerwichtigste, weil es wird so, es geht einfach nicht gut raus, wenn man sich da einen Keil reintreibt. Also außer Paare, die vorher schon getrennt waren. Also dann muss man natürlich, dann unterm Strich bin ich natürlich für die Frau da, das
klar,
ist ja klar.
Klar. Und so Stichwort Rollenverteilung jetzt dann auch, wenn ich mir das dann jetzt so vorstelle, im Geburtshaus oder zu Hause oder im Kreißsaal oder wo auch immer, also so, wie erlebst du die Zusammenarbeit dann mit der Hebamme? Also ist das eine sich, wie soll ich sagen, eine bereichernde Zusammenarbeit oder ist das...
Ja, so, sollte es sein. Also ich möchte mit der irgendwie so ein Klima schaffen oder eine Atmosphäre, wo das wie in einem Boot ist.
Ja.
Und da würde ich alles dafür tun und mache ich auch alles dafür, dass das irgendwie so wird. Man hat natürlich da oft mit vielen verschiedenen Hebammen dann zu tun und das kann man auch nie ganz ausschließen als Doula, dass man da auch mal jemand hat, der einfach schon, was weiß ich, 20 Stunden völlig im Stress da im Kreißsaal und dann denkt sich, verdreht die Augen und sagt, das brauche ich die Doula auch noch. Mhm. Dass man dann einfach sehr zurückhaltend ist. Natürlich ist die Hebamme die Leitung. Mhm. Also ich möchte mich da nicht ein, aber dass man die vielleicht auch sogar, dass ich die sogar unterstütze, aber nicht jetzt gegen die Frau, die oberste, also für mich ist die Frau das Allerwichtigste, Hebamme nehme ich als wichtig, weil sie für die Frau wichtig ist, sage ich mal so. Also dass das halt irgendwie das machen wir auch in der Ausbildung, dass das ein sehr kooperatives Verhältnis möglichst ist und irgendwie, also ich habe jetzt auch noch nie wirklich, vielleicht so ein kleiner Vorbehalt, jetzt steht man da am Kreißsaal, Tür und klingelt da und ah, ich bin die Doula, darf ich bitte zu Frau X? Ja, dann, ah, was sind Sie jetzt und so? Ja, es ist vereinbart mit der Frau und können dann nochmal nachfragen. Und dann, wenn sie merkt, die ist jetzt nicht irgendwie, Übergriff, also man muss sich halt entsprechend auch benehmen als Doula, sage ich mal. Okay. Und das ist völlig wertschätzend der Hebammen, weil ich meine, letztendlich hat die Hebamme die Verantwortung. Ist ja klar, die leisten da wirklich Arbeit. Also.
Aber wie du das gesagt hast, also ich habe da auch mit Eveline im Vorfeld, da haben wir uns da kurz drüber unterhalten. Also Eveline bekommt jetzt das zweite Kind, wir bekommen jetzt das dritte. Und also wenn ich mich erinnere, ja, also wir sind derzeit so im Doppelpack schwanger, per Zufall. Und wenn ich mich an meine erste Geburt erinnere und auch also bei der Eveline war das ganz klar der Fall, dass sie eben die Hebamme stundenlang nicht gesehen hat, und sich halt schon genau massiv alleine gefühlt hat und so. Und ich erinnere mich halt auch sehr positiv an meine zweite Geburt, die natürlich viel schneller ging und die aber auch, also wo ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich also fast ständig eine Hebamme an der Seite gehabt. So. Ja. Und genau, und dann war aber irgendwie, dann ist es, also dann hat man es auf jeden Fall positiver abgespeichert.
Das ist dann, also vom Erleben her, dieses Kontinuierliche. Genau. Da hast du aber genau den Unterschied gemerkt, gell? Total. Wie wahnsinnig gut es ist.
Total.
Dass die Hebamme da ist, weil allein, da gibt es auch Studien dazu, dass das wirklich, es ist bewiesen, dass das ist eigentlich nicht, außer es läuft wirklich was aus dem Ruder, aber wenn jetzt, also die Begleitung, die kontinuierliche, die sorgt dafür, dass die Frau sich viel, viel sicherer fühlt. Weil der Mensch ist wie ein Säugetier und was ist das Wichtigste, ist einfach vom Grundbedürfnis ist Sicherheit. Das ist einfach so in der Geburt erst recht. Mm. Und erst dann schüttet sich praktisch dieser ganze Geburtshormoncocktail aus. Wenn ich ständig auf der Flucht oder auch weg, also Angst haben muss, dann kann ich ja nicht. Also das ist dann einfach ein ganz anderes Erleben. Aber interessant. Und da warst du auch beim zweiten Kind dann in der Klinik.
Genau, richtig, genau. Ja, genau.
Und das gibt's natürlich auch, gell? Aber das kann man halt vorher nicht wissen.
Aber ich hab's Eveline auch schon erzählt gehabt, also weil sie dann auch meinte, das ist ja voll das Glück und so. Und ich habe aber auch gesagt, das war aber dann einfach so schnell. Also da hätte, glaube ich, hätte keiner mehr eine Chance gehabt, glaube ich, jetzt irgendwie wegzugehen. Genau. Aber da haben wir nur eben jetzt auch drüber geredet gehabt, ob das vielleicht dann auch wahrscheinlich schon auch ein Grund ist oder beziehungsweise könnten wir uns das so vorstellen, dass das halt mit den Doulas wahrscheinlich auch mehr geworden ist in den letzten Jahren, weil ja die Hebammen immer weniger sozusagen geworden sind, oder? Oder weil ja einfach dieser Mangel halt so herrscht. Ich weiß nicht, wie da so deine Erfahrungen sind.
Ja, also es ist einfach, in München ist eine Geburtensteigerung in den letzten Jahren. Und es ist einfach sowieso generell ein Hebammenmangel. Und sicherlich ist es dann auch klar, dass Frauen irgendwie ein bisschen eine Alternative suchen. Ich meine, das kann nie und nimmer die Hebamme ersetzen.
Klar,
diese Doula. Aber die Frauen, die wissen heute schon mehr, sind informierter. Das sind durch die ganzen Netzwerke, Social Media und so weiter, wissen die, Mensch, das fehlt mir, da kann ich mir doch was suchen. Und wir haben auch sehr viel Öffentlichkeits-, also, beziehungsweise, wenn es in München mal so und so viel 100 Frauen erlebt haben, dann spricht sich das halt anders rum als vor, wo wir das angefangen haben mit der Ausbildung vor 10 Jahren, da war das halt einfach ein mini kleiner Haufen
nur. Ja, klar. Aber wie du es gerade beschrieben hast, eben, dass es einem halt so Sicherheit gibt und wenn ich halt mich in Sicherheit wiege sozusagen, dann kann ich mich ganz anders auf eine Situation einstellen und halt eben auch. Loslassen halt irgendwie.
Ja, das ist einfach so ein, jeder Mensch hat dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit und in so einer Situation wie Geburt, was ja immer eine Grenzerfahrung ist, das ist eigentlich super und wunderbar zu bewältigen, aber halt nicht in einer Stresssituation, weil in Stresssituationen Adrenalin sorgt nicht dafür, dass ich mich öffnen kann. Das ist auf jeden Fall, klar, üblicherweise sollte das im Krankenhaus auch so gegeben sein, aber es braucht auch sicherlich nicht jede Frau eine Doula, aber ich glaube, für viele ist es einfach schon nochmal, also die das suchen und dann auch finden, dann passt es eigentlich auch meistens gut. Ja. Dann passen die auch immer gut zusammen, so als Team, die Leute.
Du hast es vorhin schon ganz kurz, also gleich am ersten Satz schon gesagt, dass eine Doula auch jemand ist, der Kinder auf die Welt gebracht hat schon. Ja, ich habe das jetzt gelesen. Also früher war das ja irgendwie, glaube ich, Voraussetzung. Heute ist es, glaube ich, anders, oder?
Also wir sind bei der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung und das haben wir so in unserer Grundvoraussetzung, dass wir die Erfahrung von einer eigenen Geburt voraussetzen. Also wir möchten das gern. Wir möchten gern Mütter da auch empowern, dass sie sowas sich zutrauen. Also da muss man nicht irgendwie eine spezielle medizinische Vorbild oder Beruf haben. Mhm. Aber das Wichtige finde ich halt, dass man diese Erfahrung selber gemacht hat. Ob man da jetzt negative Erfahrungen oder wir hatten auch oft schon mal Frauen, die, sage ich mal, 3 Kaiserschnitte hinter sich hatten. Das ist auch eine sehr wertvolle Erfahrung. Mhm. Also, oder jemand, der eine Totgeburt hatte, finde ich auch sehr wertvoll. Mhm. Also kann durchaus Doula sein, aber ist überhaupt keine, also ist bei uns jetzt in der GFG, heißt es abgekürzt, sind die Grundvoraussetzungen, finde ich total wichtig. Mhm. Also,
ja, weil wir haben uns nämlich auch gefragt, also wie, ob denn Doulas sozusagen, also wie das Standing halt sein kann von einer Doula oder ob sie ernst genommen werden kann denn von der Frau, wenn sie praktisch diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. So. Ja, also das ist so.
Das glaube ich ist. Also ich meine, eine Hebamme muss auch nicht unbedingt selber Kinder geboren haben, um selber eine gute Hebamme zu sein. Aber wir haben es eben für als Doulas, glaube ich auch, dass das man kann da eine Frau ganz anders an die Hand nehmen, wenn sie das möchte, weil man es einfach selber in irgendeiner Form auch schon so oder so ähnlich erlebt hat. Also man kann sich da gut einfühlen und da ist ja auf so einen psychischen, also dass man da irgendwie auf einer Resonanz Ebene ist das, glaube ich, schon sehr wichtig. Mhm. Dass man auch die Themen, weil ich meine, es ist ja keine Berufsausbildung, also man hat da so 9 Wochenenden vor sich als Doula-Weiterbildung, dann kann man auch einen ganz anderen Einstieg da finden in diese Themen, weil man einfach irgendwo anknüpfen kann. Man hat die Puzzleteile schon. Ja, klar, ich habe ja schon meine Tochter und bei der ist es so und so oder bei meinem Sohn war es so und also da kann man ganz anders anknüpfen, als wenn man da jetzt, sage ich mal, als 17-, 18-Jährige so eine Hebammenausbildung macht, ja.
Und wie du gerade gesagt hast, also egal, welche Form man dann jetzt an Geburt sozusagen erlebt hat oder sowas oder wie man die erlebt hat, wahrscheinlich ist einfach jede Erfahrung, also das kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass keine Geburt gleich ist, oder? Also das.
Ja, es ist jedes Mal von der Qualität und vom Erleben völlig anders. Natürlich läuft es immer nach körperlichen, ähnlichen, also das hat schon immer den gleichen Verlauf, da darf man jetzt auch nicht denken, dass das irgendwie chaotisch ist oder so, eine Geburt. Aber vom Erleben her ist es jedes Mal wieder anders, klar, und bei jeder Frau auch anders. Mhm. Und sind es ja feine Grenzen oder wie kann man helfen, da über die Grenze drüber zu kommen oder manche, es ist ja jedes Mal wieder neu. Mhm.
Ja, schön. Vielleicht kannst du noch 1, 2 Sätze sagen, Andrea. So, du hast gerade vorhin schon gesagt, wer weiß, ob der, also man weiß noch nicht, ob der Mann mit in den Kreißsaal darf oder mit dabei sein kann. Wie geht's den Doulas denn jetzt momentan? Also, wie ist denn die Lage sozusagen? Ja,
also, momentan ist es wirklich ganz schön schwierig für die Doulas in Ausbildung oder generell für die Doulas, weil einfach jetzt aufgrund der Hygieneregelungen ist es einfach klar, dass die nicht zusätzlich noch Risiken mit im Kreißsaal haben wollen. Mhm. Und es geht sicherlich auf, also wird die Frauen belasten, die dann im Kreißsaal sind. Vor allem, glaube ich, die jetzt erste Mal zu einer Geburt kommen. Ich meine, jetzt ihr beide, ihr habt ja Geburten schon erlebt. Also da weiß man, was kommt da auf mich zu. Und da seid ihr ganz anders in der Vorbereitung schon. Dann kann man es auch wahrscheinlich relativ locker alleine bewältigen oder mit Hebamme dann bewältigen. Mhm. Aber wenn man es überhaupt nicht kennt, ist, und leider Gottes ist es jetzt momentan nicht möglich, da mit Mann und Doula reinzukommen. Mhm. Also was vielleicht geht, dass man dann für eine gewisse Zeit nur den Mann mitnimmt oder halt für eine gewisse Zeit die Doula mitnimmt. Mhm. Das ist aber sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Also bestimmte Kliniken sagen da, geht auf gar keinen Fall, weil die legen die Regeln halt so, diese Hygieneregeln so und so aus und andere sagen, ja klar, die kann bei uns dabei sein. Mhm.
Versuchst du dann da aktuell, jetzt soll ich mal sagen, wie soll ich sagen, jetzt im Vorfeld dann telefonisch oder halt auch jetzt schon in Gesprächen dann einfach einiges aufzufangen, sage ich jetzt einfach mal, oder dann halt Ängste zu nehmen?
Es war jetzt genau eine Frau, das war jetzt ganz schön. Also hat jetzt also eine Doula hat erzählt, dass sie die Frau eben vorher schon 2-3 Mal getroffen hatte und mit ihr auch vieles schon mal so ausfalldovert hat, sage ich mal, wie das dann zu gehen kann. Und dann wurde sie aber nicht in den Kreißsaal bei der Geburt reingelassen, die Doula. Mhm. Man konnte sich auch nicht durchsetzen. Ich meine, man probiert schon, dass man dann trotzdem reinkommt, aber manchmal geht's halt einfach auch nicht. Und dann hat die Frau die ganze Zeit per Telefon per Telefon und per WhatsApp da also ich war da und die Doula war dann ganz überrascht, dass das bei der Gebärenden dann doch so gut, dass sie so froh war, dass das eben so war, ja. Mhm. Also ich meine, natürlich ist es nicht so, als wäre ich im Raum mit dabei, aber ich meine, es ist jetzt besser als gar keine Begleitung, oder?
Klar, auf jeden Fall.
Weil die so eingeschwenkt waren, die wussten schon, ja, und dann kannst du jetzt mal das probieren, oder wie geht's dir, oder machst du alles super, oder ja, was halt so gut. Dann situativ kann man das ja dann schon ein bisschen anleiten.
Ja, definitiv, ja.
Also das war, ja, bei manchen Frauen, die jetzt so überhaupt niemand haben, sage ich mal, da wird die Doula auch weiter dabei sein. Mhm. Aber es sind natürlich schon auch Einzelfälle, aber haben wir auch schon erlebt, dass es dann doch irgendwie ging. Weil wenn es dann irgendwie eine junge Frau ist, sage ich mal, mit Flüchtlingshintergrund oder sowas und die Sprache dann nicht kann und wo alles Mögliche schon traumatisierend ist, dann macht es durchaus Sinn, dass dann wird es auch zugelassen. Aber so im Regelfall ist es, man muss halt einfach auch dann, wenn man eine Doula mitnehmen will, wirklich im Krankenhaus vorher mit denen sagen, also das wünsche ich mir jetzt und ich würde gerne eine Doula dabei haben und was spricht da irgendwas dagegen oder gar nicht diese Frage stellen, sondern die einfach mal sagen, die kommt mit, dann hört man ja, was als
wieso der Tenor ist, der zurückkommt. Genau. Ja, genau. Ja, Mensch, dann drücken wir euch die Daumen. Genau. Ja.
Wann kommt ihr zur Geburt?
Wir kommen, bei uns ist es Anfang Februar, bei Eveline ist es Anfang Januar, genau. Also wir sind genau so einen Monat zeitversetzt und wir wollten jetzt nicht alle Folgen im Vorfeld sozusagen jetzt zur Schwangerschaft machen, aber wir haben gesagt, eine müssen wir jetzt auf jeden Fall machen, wo es darum geht, was für Unterstützungsmöglichkeiten habe ich eben.
Es ist total schön, das irgendwie so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, also weil manche Frauen höre ich auch immer wieder dann, die sagen dann, ja, was, das gibt's euch Doulas und das hat sie von einer Freundin gehört und es war so gut und sie wusste es einfach nicht, dass das überhaupt gibt. Ja. Also für jemand, der es sich wünscht, dass er so eine Begleitung hat, also jetzt nicht, dass man das nicht, also es ist ja ist nicht auch noch eine Pflicht, jetzt auch eine Doula mitzunehmen oder so, aber dass das halt einfach ein bisschen noch bekannter wird, dass man zumindest die Möglichkeit hat. Und ich denke, dass das auch nächstes Jahr irgendwann wieder anders werden wird in der Klinik.
Bestimmt.
Ganz sicher, da kommt man nicht drum rum.
Ich sag ganz, ganz lieben Dank, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, es war jetzt echt schönes Gespräch.
Finde ich auch.
Danke für das Interesse auch.
Also an der Stelle nochmal erstmal lieben Dank an die Andrea. Ein kleiner Gruß von hier nach draußen. Es war sehr schön, dich nach 3 Jahren ungefähr, 3,5 Jahren mal wieder zu hören. Eveline, mich würde jetzt total interessieren, du hast das ja vorher schon kurz angesprochen, dass du eigentlich jetzt so die Gedanken in dir hast, also die zweite Geburt mit einem geplanten Kaiserschnitt zu machen, aber jetzt durch vielleicht die Überlegungen mit einer Doula oder sowas, dass nochmal vielleicht sich das nochmal verändern könnte. Jetzt haben wir das Interview gerade gehört, also du bist noch nicht so ganz sicher, ne? Also es ist noch nicht so 100%ig entschlossen, dass du jetzt...
Nee, und ich frage mich eigentlich auch, warum, weil ich finde es nicht schlimm, einen Kaiserschnitt zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich verurteile das nicht. Das heißt, ich könnte mich ja eigentlich auch damit einfach abfinden und das einfach machen. Vor allen Dingen, weil ich den ersten auch sehr, sehr gut vertragen habe und da nicht in Erinnerung habe, dass irgendwas irgendwie super schmerzhaft oder schlimm gewesen wäre. Trotzdem, ich weiß halt, ich kann sehr schlecht loslassen und ich wohne in meinem Kopf und das ist halt für eine Geburt nicht so geil. Also meine Frauenärztin hat damals gesagt, wenn sie in der Klinik, also bei unserem allerletzten Termin, bei der allerletzten Vorsorge, hat sie gesagt, jetzt sehen wir uns nicht mehr, jetzt ist dann ihr Termin. Das heißt, sie gehen nur noch in die Klinik zur Vorsorge, wenn sie übertragen. Und mein Tipp ist, geben Sie Ihr Gehirn an der Pforte ab, wenn Sie mit wehen in die Klinik kommen. Und lassen Sie sich da einfach fallen und die machen das schon. Und das ist halt ungefähr das Gegenteil von dem, was ich bin. Ich weiß,
du hast es nicht abgegeben.
Ich kann das nicht abgeben. Mhm. Ich wohne da drin. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen glaube ich, und ich war sehr viel alleine in diesen 27 Stunden, klar, weil das ist halt die Hebammensituation, darüber habt ihr ja auch gesprochen im Interview. Und ich könnte mir vorstellen, und ich weiß noch zum Beispiel, ich hatte eine krasse Wehe und dann kam die Hebamme rein und hat zu mir gesagt, was machen Sie da? Sie bewegen sich so, sie wippen so, sie schieben das Kind gerade wieder rein, statt aufzumachen.
Also das ist eine Demotivation ja schon fast, oder?
Ja, also sie hat es natürlich freundlicher gesagt, das kam natürlich in dieser sehr sehr krass empfindlichen beziehungsweise sensiblen Situation bei mir natürlich vielleicht auch härter an. Mhm. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe zugemacht und nicht auf. Mhm. Im Kopf schon und dann halt auch der Körper. Und davon bin ich überzeugt, dass das einen großen, großen, großen Teil ausmacht. Und wenn ich jemanden hätte, der halt da ist und irgendwie mir erstens Sicherheit gibt und zweitens mich so ein bisschen aus meinem Kopf rausholt und dieses Vertrauen in meinen Körper quasi über Bande mir wiedergibt, das ich halt irgendwie auch nicht habe. Das habe ich ja auch schon mal im Gespräch mit Barbara in einer Sendung gesagt, wo es um meinen Kaiserschnitt ging. Könnte ich mir vorstellen, dass das für mich funktioniert. Aber wir haben ja auch gehört, jetzt während Corona wäre fraglich, ob das überhaupt klappt. Jetzt bin ich natürlich auch sehr spät dran. Ich finde es aber ein Konzept, das ist, glaube ich, das, was ich letztlich damit sagen will, dass ich sehr, sehr schlüssig finde. Und ich glaube, wäre nicht Corona, würde ich es mir tatsächlich irgendwie überlegen.
Ja, und vor allem, es geht genau um das, was du gerade gesagt hast, was du bräuchtest, diese Sicherheit. Das hat die Andrea in dem Gespräch ja auch so schön gesagt, dass das im Endeffekt das ausschlaggebende Kriterium ist, dass du dich halt in einer, ja nicht in einer, also du bist natürlich irgendwo in einer Angstsituation oder weil es alles ungewohnt ist und es ist schmerzhaft und so weiter, aber wenn du halt dich trotzdem irgendwie in Sicherheit wiegen kannst, ja, dann macht das mental halt voll viel aus einfach.
Genau, also, total.
Genau. Total. Aber vielleicht kannst du dir, selbst wenn das jetzt für die Geburtssituation im Krankenhaus vielleicht einfach nicht eine Idee ist, aber halt vielleicht jetzt im Vorfeld schon, weißt du, durch Gespräche oder so, also zu mehr Sicherheit gelangen. Ja, ja, also
Andrea, ich rufe dich an.
Genau.
Ja, total, weil ich fand das ein sehr schönes Gespräch und ein sehr aufschlussreiches Gespräch auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben noch einen zweiten Ton von unserer Hörerin, von der wir gerade schon gehört hatten, wo es darum geht, also da geht es ums Wochenbett tatsächlich, was ihr da geholfen hat, ne?
Genau, und halt auch darum irgendwie, dass es halt, dass ja eigentlich immer so die Babys im Vordergrund stehen, die Neugeborenen, die Kinder, ja, was ja auch schön und gut ist, ja. Aber das ist ja noch ein ganz wesentlicher anderer Teil, nämlich die Mutter, die das Kind auf die Welt bringt, ja. Dass es halt auch gilt, auf die so ein bisschen zu gucken.
Wenn ich mir rückblickend so überlege, warum ich mich in der Beratungsstelle in der Heberlstraße so wohlgefühlt habe, dann ist es, weil dort die Mütter im Fokus sind. Es geht um die Bedürfnisse der Mütter. Und das, denke ich, ist der Schlüssel, sowohl in der Geburtsvorbereitung, während der Geburt, im Wochenbett, dass es mehr um die Mütter gehen muss. Alle anderen, denen geht es normalerweise gut, wenn es den Müttern gut geht. Das trifft auf die Kinder zu. Es gibt Ausnahmen, wo es medizinische Probleme gibt, schon klar. Aber im Allgemeinen, wenn es den Müttern gut geht, geht es den Vätern gut. Wenn es den Müttern gut geht, geht es den Kindern gut. Wenn es den Müttern gut geht, geht es den Geschwisterkindern gut. Und es dreht sich aber immer wahnsinnig viel um das Baby, um das Neugeborene. Für das kommt Besuch, für das werden Geschenke geschickt. Und das ist, denke ich, auch ein ganz großer Punkt. Immer dann, wenn es wenn auf die Mütter geschaut wird, gerade im Wochenbett, wenn die Mütter gut umsorgt werden, dann läuft auch alles andere.
Ja, ein schöner Appell an alle Familienmitglieder, Väter, Partner, Partnerinnen, was auch immer, die Mutter im Fokus irgendwie und ist doch irgendwie ganz gut.
Absolut. Und wir haben uns gefragt, wie kann man das vielleicht sogar noch optimieren, dass man sich im Wochenbett wohlfühlt, dass man sich gut fühlt, dass man gut auf sich Acht gibt als Mama und auch bei sich ist vielleicht so. Und haben mit einer Bekannten gesprochen, Elisabeth Göttlicher. Sie ist Hypnosetherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und bespricht mit ihren Klientinnen viel in so 1-zu-1-Gesprächen Themen rund um Geburtsvorbereitung, Kinderwunsch, Geburtstraumata und auch Selbstheilung. Und so Themen, die da aufploppen, werden dann von ihr auch oft in so Hypnosesitzungen mit den jeweiligen Frauen dann bearbeitet. Und sie hat uns erklärt, wie Hypnose tatsächlich im Wochenbett auch helfen kann.
Fürs Wochenbett ist Hypnose natürlich auch sehr spannend, weil du mit Hypnose deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst und dich von innen heraus stärken kannst. Also du kannst auch Körperfunktionen damit beeinflussen. Und das tut im Wochenbett natürlich sehr, 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 sehr gut. Vor allem, man ist gebeutelt von Hormonen und der Verantwortung. Bei den Erstgebärenden ist es die, auf einmal hat man da ein Kind, wofür man verantwortlich ist. Dann ist so, okay, so ging es mir. Ich bin jetzt verantwortlich. Ich bin jetzt für das Leben das Wichtige. Das ist mir wichtiger wie mein eigenes. Und für dieses Leben bin ich jetzt verantwortlich. Wow, okay. Und dann die ganzen Hormone und Stillen und alles Mögliche und Genesen von der Geburt oder vom Kaiserschnitt. Dafür ist Hypnose wirklich wunderbar, weil du erstmal kannst du dir einen Rückzug schaffen, dass du dir auch Zeit für dich nimmst, kannst wie gesagt deine Selbstheilungskräfte aktivieren, kannst dich von innen heraus richtig stärken und auch im Kopf, im Verstand wissen wir oft, ja, ich bin in Ordnung, auch wenn ich nicht alles kann, nur innen heraus hat man dann doch oft das Gefühl zu versagen oder nicht genug zu sein oder es nicht richtig zu machen, keine gute Mutter zu sein. Einfach diese ganzen Entscheidungen, stille ich, gebe ich Fläschchen, lege ich mein Kind hin, habe ich die ganze Zeit bei mir auf dem Bauch, was ist das Richtige, Familienbett, nicht Familienbett, diese ganzen Fragen. Und durch die Hypnose kannst du Ruhe reinbringen und dich selber stärken und ja, Frieden mit dir in deiner Mutterrolle auch finden.
Elisabeth hat es ja gerade schon ganz schön beschrieben, Stichwort Selbstheilung. Das ist irgendwie ganz spannend, weil sie im Endeffekt nicht die Einzige ist, die jetzt von der so dieses Feedback so ein bisschen kam oder diese Töne, sie jetzt als Hypnosetherapeutin, sondern auch Freundinnen von uns haben das gesagt, unter anderem eine ganz liebe Freundin von mir, die sich auch sehr viel mit ja, der Kraft aus dem Inneren heraus auseinandersetzt und genau, die auch von ihrer Erfahrung aus dem Wochenbett und so erzählt hat.
Während der Geburt hat mir geholfen, dass mir eine Hebamme gesagt hat, dass die Wehen die Entfaltung der eigenen Kraft sind. Und dass es dann im Normalfall, also wenn alles normal läuft und jetzt nichts Außerordentliches ist, man auch dann in der Lage ist, es ohne Schmerzmittel zu verarbeiten, diese Wehen, weil es ja die eigenen sind und die eigene Kraft ist. Und wenn eben, also das ist, glaube ich, wenn eine Einleitung ist und nochmal was anderes, aber wenn es eben alles so normal seinen Lauf nehmen kann, dann ja, habe ich das auch so erlebt, dass ich zweimal eigentlich ohne jegliche Schmerzmittel entbunden habe. Und das hat mich einfach, sage ich mal, sehr unterstützt innerlich, dass ich einfach gesagt habe, das ist ja meine Kraft und dann kann ich es auch veratmen oder verarbeiten und dann geht es auch. Aber genau, vielleicht hilft es noch jemandem, aber ich denke, wenn es nicht nach Plan läuft, dann stimmt es dann auch nicht mehr. Und was mir auch im Wochenbett geholfen hat, war, dass einfach erstmal nicht viel Besuch kam, sondern nur wenig. Und wenn, dann welche, die einfach was mitgebracht haben, zum Beispiel zu essen oder mal das andere Kind mitgenommen haben dann beim zweiten Kind. So, dass es einfach nicht so Erwartungsbesuche waren, die ich jetzt bedienen musste oder so, sondern eigentlich sehr unterstützende Besuche, die nichts gefordert haben, sich gefreut haben, das Kind zu sehen, aber ja, die ich nicht bespaßen musste, so, weil das wäre ja im Wochenbett einfach zu viel gewesen. Und ich glaube, gerade bei der ersten Geburt wissen das viele nicht, unterschätzen das und übernehmen sich. Und wenn dann die gesamte Verwandtschaft anrückt und man die Wohnung geputzt haben will, das funktioniert halt nicht.
Ja, sehr spannend fand ich, dass auch Elisabeth zum Thema Geburt und diesem positiv und neu besetzen von Worten was total Spannendes gesagt hat, was dazu total gut passt und wie man das mit der Hypnose tatsächlich super gut schafft. Das hören wir uns jetzt einfach gleich mal an.
Ich schaue ja im 1:1-Bereich hin. Welche Traumata sind da, welche Glaubenssätze sind da, welche Erfahrungen sind da und setze da an. Mit durch die Gespräche kommen diese Themen hoch und in der Hypnose gehen wir dann nochmal tiefer rein und heilen die Glaubenssätze und ändern sie um und Erfahrungen und können halt ganz individuell, weil jeder Mensch ist anders, jede Erfahrungen sind anders und jede Geburt ist anders und dementsprechend können wir halt ganz genau dann drauf eingehen. Und es gibt die Möglichkeit, einen Anker zu setzen, den du während der Geburt dann benutzen kannst. Also es ist praktisch, du suggerierst in der Hypnose, das passiert natürlich viel auch durch Wiederholung, suggerierst du, dass du dich sicher fühlst, dass es Wellen sind. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit Hypnobirthing schon auseinandergesetzt hat, weiß, ja, man spricht von Wellen, nicht von Wehen, weil Wehen ja mit Schmerzen verbunden ist und Wellen ist, eine Welle kommt, wie eine Wehe, die kommt, baut sich auf, kommt, wird groß und dann flacht sie wieder ab. Und dass man da mitgeht und einfach, ja, einfach, gut gesagt, aber dass man einen Zustand erreicht, in dem du mit den Wellen mitgehst und dich nicht so dagegen wehrst und einfach, ja, positiv bewertest, nicht mit so, oh Gott, das ist eine Wehe, oh Gott, aua, 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 sondern halt eher so in deine Kraft und in den Prozess dich hineinbegibst. Und das ist etwas, was schön in der Hypnose, ja, integriert werden kann in deinem Bewusstsein und in deinem Unterbewusstsein. Und dafür ist Hypnose echt wunderbar für die Geburtsvorbereitung.
Also ich habe ja vorher schon gesagt, ich lebe in meinem Kopf. Deswegen ist das für mich total plausibel, was sie da sagt, dass man halt durch diese Wiederholung, also wir sind ja alle irgendwie rational, beziehungsweise lernen im Geburtsvorbereitungskurs gewisse Glaubenssätze, Atemtechniken. Wenn das passiert, könnt ihr das machen, das hilft, wie auch immer. Bei mir war es aber so, ich war eigentlich relativ selbstbewusst im Vorfeld der Geburt und dann bricht diese Urgewalt über dich herein und dann passieren 2, 3 unvorhergesehene Dinge. Bei mir war es halt jedes Mal ein Geburtsstopp im Auto, also wir sind 2-mal hingefahren, 2-mal war dann Schluss. Und das hat mich so komplett aus dem Konzept gebracht, also ich war überhaupt nicht mehr konzentriert und so weiter und dann so verkopft, dass ich das total plausibel finde, dass wenn so eine Urgewalt über dich reinbricht, dass es total sinnvoll ist, das im Unterbewusstsein zu verankern. Also sprich, so wie manche Leute dann plötzlich aufhören zu rauchen nach einer Hypnose und gar nicht so genau wissen, warum eigentlich, dass man durch diese Wiederholung sein Unterbewusstsein so bearbeitet, dass es quasi so aus dem Rückenmark geschossen kommt. So, es ist alles gut, du bist in Sicherheit. Das ist eben, wie Celia auch gesagt hat, die Kraft aus dir. Es sind Wellen. All dieses positive Mindset, dass das wirklich so, dass du quasi umprogrammiert wirst und es dem Ganzen so den Schrecken nimmt, dass das hilft, wenn die Geburt normal verläuft, so dass man halt jetzt keine Intervention zwingend braucht.
Ja, total, vor allem dieses Stichwort umprogrammieren. Ja. Mhm. Also ich erinnere mich noch total gut, bei meiner ersten Geburt war das ja so, dass meine Tochter am Schluss mit der Sauglocke geholt werden musste, weil es eben nicht um die Kurve rumging. Und jetzt bei der zweiten weiß ich das noch, wie ich in diesem, also auf allen Vieren irgendwie da sitze und zu der Hebamme sage, ich schaff's wieder nicht. Ja, so. Mhm. Also das hat sich auch so, da wäre es wahrscheinlich auch gut gewesen, dass so, wie soll ich sagen, mental mir das nochmal so vor Augen zu führen, so das muss nicht wieder so sein, ja? Ja. Oder das wirklich eben umprogrammieren, finde ich eigentlich total gut. Ja? Ja. Also ich meine, jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt bei der dritten ist, ja. Jetzt weiß ich es ja, dass ich es einmal jetzt schon hingekriegt habe, so. Aber ja, da war das irgendwie noch völlig anders abgespeichert.
Ja, also das irgendwie positiv neu zu besetzen.
Genau.
Und das hilft, glaube ich, einfach nicht, sich das immer wieder vorzusagen, weil dann die Geburt einen wirklich so komplett von den Füßen reißt, weil es halt einfach diese Naturgewalt ist, sondern wenn es dann im Rückenmark einprogrammiert ist, sozusagen im Unterbewusstsein, finde ich ein total schlüssiges Konzept, dass das funktioniert.
Total. Wir wollten ja eigentlich noch total gerne einen Ton von meiner aktuellen lieben Yoga-Lehrerin haben, was jetzt aufgrund von Zeitmangel und Wasserschaden und anderen Dingen nicht mehr zustande gekommen ist. Ich finde es bei ihr total schön, ich wollte es deswegen kurz erzählen, die ist Atemtherapeutin und die hat das jetzt eben auch nochmal gesagt mit diesem, also das fand ich einen total schönen Gedanken jetzt, wo ich mir dachte, das ist jetzt meine dritte Schwangerschaft, ja, ist auch das dritte Mal, dass ich jetzt Schwangerschafts-Yoga mache und es ist das erste Mal, aber dass das jemand so formuliert, auch das mit der Kraft, was wir jetzt ja schon an verschiedenen Stellen gehört haben irgendwie, die Wehen als Kraft zu sehen und sie sagt halt auch, das ist wie so ein Buch, was du halt umblätterst, ja, also jede Wehe ist im Endeffekt nicht so dieses, oh Gott, ich habe Angst, jetzt kommt schon wieder die nächste, so, ja, und das wird wieder wieder so die Hölle, keine Ahnung, sondern sich zu denken, das ist jetzt, ich nehme das jetzt an und es ist ein Widerstand, aber ich trete dem selbstbewusst entgegen und sehe es als Möglichkeit, was mich halt so Seite für Seite meinem Baby halt näher bringt. So. Mhm. Ja, und das, ja, das hat auch was so damit zu tun, das so zu verinnerlichen irgendwie. So dieses Bild, ja, so zack und da kommt die nächste und ja, ich reite auf der Welle, das hatten wir ja auch schon, und nehme sie jetzt einfach mit. Und genau, es ist der Weg zum Ziel sozusagen, ja.
Ja.
Auch wenn es völlig so, wie du gesagt hast, diese Naturgewalt bricht über dich rein und das total schwierig ist, dann irgendwie so das hinzukriegen.
Genau, und deswegen voll und ganz, glaube ich, Typsache. Oder man kann es halt üben oder durch Hypnose verinnerlichen.
Ja, dass Menschen irgendwie so unterschiedliche Typen sind, das hören wir jetzt auch nochmal mit zwei ganz interessanten Tönen.
Stimmt.
Auch von zwei ganz lieben Mamas, die uns auch Töne geschickt haben, die wir gefragt haben, was hat ihnen geholfen?
Während der Schwangerschaft schon.
Während der Schwangerschaft, genau, im Hinblick auf die Geburt.
Also ich glaube, ich habe mich in allen drei Schwangerschaften versucht, nicht zu verrückt zu machen und zu viel irgendwo in irgendwelchen Büchern und im Internet nachzulesen, sondern wirklich viel mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und zu schauen, ob das, und es hat meistens dann auch ganz gut gepasst.
Was mir total geholfen hat während der Schwangerschaften, war Geburtsberichte angucken auf YouTube tatsächlich. Also ich habe mir da so viele Videos angeschaut. Ich glaube, das eine oder andere kann natürlich auch abschreckend sein, aber durch die Vielfalt, die ich dadurch gesehen habe, hatte ich auch den Eindruck, ich bin relativ gut vorbereitet auf die Geburten, weil ich einfach den Eindruck hatte, ich habe jetzt schon ein bisschen was mitbekommen, was so ablaufen kann, und das hat mich irgendwie beruhigt.
So, Eveline, jetzt muss ich wissen, wie viele YouTube-Tutorials, also dass ich ja gerne Tutorials gucke, Stichwort Trennwände ziehen im Zimmer, wissen wir ja. Ich habe kein einziges YouTube-Geburtsbericht-Video geschaut. Du?
Nee, ich musste auch so lachen, aber Tanja, die uns das ja geschickt hat, ich glaube, das darf man hier an der Stelle sagen, weil die war ja auch mal bei uns in der Sendung. Es passt so gut zu dir, dass du das gemacht hast. Ich liebe dich auch dafür. Ich glaube auch, dass es viele machen. Es ist halt, es sind auch wieder zwei unterschiedliche Konzepte. Verdrängst du alles, so wie ich jetzt gerade bei der zweiten Geburt, und ich denke mir, ach, ich mache mir da einen Termin, Kaiserschnitt. Hier, bitte holen Sie das Kind. Ich möchte mich gar nicht mehr so richtig damit befassen. Nicht so besonders gesund wahrscheinlich, aber auch ein Weg. Und dann gibt es halt, oder ich habe auch, die Mutter meiner Patenkinder hat sich über nichts informiert, gar nichts, hat gesagt, das würde ihr nur Angst machen, hat dann einfach zwei wundervolle Geburten gehabt, die Kinder auf die Welt gebracht, natürlich, alles gut. Und dann gibt es halt Leute, die schauen sich das aus jedem Dreh- und Angelpunkt und Winkel an. Und aber sorry, alleine das Gebrüll. Ich würde wirklich, also ich würde, glaube ich, weiß ich auch nicht, diese, mir das Kind eigenhändig irgendwie wieder hochschieben oder rausholen und einfach diese Geburt versuchen, mit aller Macht zu vermeiden, wenn ich dieses Geschrei hören würde bei YouTube. Also ich habe nie danach gesucht, ich würde es auch im Traum nicht machen. Das wäre mir echt zu krass.
Ja, nee, aber für dich ist es vielleicht wirklich besser, Andrea anzurufen, als auf YouTube. Berichte zu gucken.
Also Tanja, wir telefonieren mal. Ich bin gespannt, was du dazu zu berichten hast, weil ich finde das wirklich interessant, was du da gesehen hast. Aber ja, so unterschiedlich sind die Ansätze, und am Ende des Tages hoffen wir, es war für euch in irgendeiner Form, für irgendeine Phase, die jetzt auf euch zukommt, was dabei, oder es war Anlass, ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, wie es bei euch war. Wie man an Julia sieht, ist es ja unter Umständen, sag niemals nie.
Nee, sag niemals nie.
Also selbst wenn ihr denkt, ich bin da raus aus der Nummer, kommt vielleicht nochmal. Ansonsten kommt gut durch die nächsten 4 Wochen. Wir haben uns total gefreut, dass ihr zugehört habt. Und dann hören wir uns in 4 Wochen nochmal vor unserer Babypause. Ist das dann schon?
Ja, könnte sein, oder? Vielleicht machen wir im Dezember noch eine, mal gucken.
Ja, wir können es uns bestimmt nicht verkneifen.
Wir debattieren ja auch noch über die Babypause, wie wir das so gestalten.
Und
aber
offensichtlich rufe ich dich ja dann auch aus dem Kreislauf an.
Bitte.
Das kannst du dann auch aufzeichnen.
Immer, jederzeit. Genau.
Wir werden sehen. Ihr werdet es erfahren. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir haben uns total gefreut, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.
Und schöne Zeit.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Was mir definitiv gut getan hat während der Schwangerschaft, war das Schwangerschafts-Yoga. Gerade nach der Arbeit oder wenn man eine stressige Woche hatte, zum Runterkommen, sich bewegen, andere Richtungen dehnen, da ja gerade auch der Bauch, wenn er dann größer wird, doch sehr stark auf den Rücken oder auch auf die Gelenke geht, da war das immer sehr, sehr entspannend für mich.
Ich habe versucht, mir, soweit es geht, irgendwie so kleine Momente zu nehmen, wo ich Zeit für mich hatte. Und genau, das, da hat mir unter anderem auch geholfen, dass ich ein Schwangerschafts-Yoga gemacht habe, beziehungsweise, dass ich einfach auch spazieren gegangen bin alleine und mir währenddessen Musik gehört habe und mir Podcasts angehört habe.
3 Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.